Das Gesundheitsmagazin, ein Podcast von BR24.
Wie leben Menschen mit Behinderung eigentlich wirklich? Dafür ist immer am letzten Sonntag im Monat hier im Gesundheitsmagazin Platz. Dann senden wir den Podcast Die neue Norm. Eine Sehbehinderung, ein Rollstuhl, eine chronische Erkrankung. Jonas Karper, Raul Krauthausen und Carina Sturm sprechen über Behinderung und Gesellschaft. Heute geht es um unterschiedliche Themen, ums Studieren mit Behinderung und um Angehörige von Menschen mit Behinderung. Diese und andere Themen haben sich Hörerinnen und Hörer anlässlich der 50. Folge von Die neue Norm gewünscht.
Herzlich willkommen zu Die neue Norm, dem Podcast. 50 Folgen, die neue Norm, der Podcast. Wer hätte das gedacht? Ganz ehrlich, als wir damit angefangen haben, wir sicherlich nicht. Aber ich habe auch nochmal sicherheitshalber in der ARD-Audiothek nachgeschaut, wo man alle unsere Folgen hören kann. Und ja, es sind wirklich 50 Episoden. Und das freudige Ereignis möchten wir gemeinsam mit euch feiern. Und wir haben euch gefragt, was wollt ihr in dieser 50. Episode besprochen haben? Was sind Fragen an uns, die ihr loswerden möchtet? Und diese Fragen möchten wir heute gemeinsam beantworten. Und bei mir sind Carina Sturm und Raul Krauthausen.
Hallo.
Hallo.
Mein Name ist Jonas Karper. Einen zum Beispiel hat uns der Leon per Sprachnachricht geschickt, die wir uns jetzt mal anhören.
Hallo zusammen. Herzlichen Glückwunsch zu 50 Folgen Die neue Norm, der Podcast. Ich würde mir eine Folge zum Thema Studieren mit Behinderung bzw. Barrieren im Studium wünschen, weil das Thema meiner Meinung nach im Inklusionsdiskurs noch zu wenig Beachtung findet und sich noch zu sehr auf das Thema Schule konzentriert wird.
Ja, hat er von meinem Gefühl erstmal recht.
Ja, würde ich auch sagen. Also ich spreche relativ viel über meine eigene Erfahrung mit Studium und es gab einen Grund, warum ich nicht in Deutschland studiert habe und das, weil das nicht möglich war.
Warum war das nicht möglich?
Weil keine von den Unis in Deutschland die Flexibilität bieten wollte oder konnte, die ich gebraucht hätte. Und so habe ich im Endeffekt die einzige Uni gefunden in Schottland, wo ich Journalismus studieren konnte, mit also die Art von Barrierefreiheit, die ich brauche, also so wie flexible Arbeitszeiten online und so. Genau, aber ich glaube, da wird auch wenig drüber gesprochen, weil Studieren an sich ein riesiges Privileg ist, irgendwie als Person mit chronischer Krankheit oder Behinderung, weil die meisten behinderten Kinder ja erstmal schon auf Förderschulen gehen und von da direkt in die Werkstatt und überhaupt den Zugang zu einem höheren Schulabschluss nicht haben. Und dadurch wird wahrscheinlich auch einfach nicht so viel überhaupt über Studium gesprochen.
Mhm. Da wäre dann vielleicht eine weitere Folge interessant zum Thema Ausbildung.
Ja.
Mhm. Aber ich glaube, das geht auch mit einher. Also quasi, dass man sagt, okay, wir haben ja wie gesagt eine Podcast-Episode schon mal zum Thema Schule und Inklusion gemacht. Das war Episode 15, wenn ihr die nochmal nachhören möchtet in der ARD-Audiothek. Aber das Thema Schule ja so das typische Bottleneck ist. Also quasi da müssen die meisten durch oder müssen alle durch und da fängt schon der erste Aussiebungsprozess statt und wenige Menschen mit Behinderung, je nach Behinderungsart, haben die Möglichkeit eben so einen qualifizierten Schulabschluss zu machen, um dann später für eine Ausbildung oder ein Studium überhaupt in Frage zu kommen.
Ja, es sind sogar nur 0,3% von allen SchülerInnen an Förderschulen, die Abi machen oder Fachabitur. Also das sind sehr wenige.
Mit deiner chronischen Erkrankung, den Ehlers-Danlos-Syndrom, wo sind eben die Punkte, wo du sagst, das sind die genauen Unterstützungsbedarfe, die du brauchst? Also dieses Chronische, dass es mal gute Tage gibt, mal schlechte Tage. Was ist an den schlechten Tagen möglich oder beziehungsweise nicht möglich, wo die Uni theoretisch auf dich zukommen hätte müssen?
Also ich glaube, der größte Knackpunkt war Präsenzveranstaltungen. Also für mich wäre es eigentlich super wichtig gewesen, möglichst viel, wenn nicht sogar alles online machen zu können, so dass ich, und auch in Teilzeit, also so, dass es zeitlich total flexibel ist, dass ich mir eben, je nachdem, wann ich Energie habe, selber einteilen kann, wann will ich studieren und wann kann ich Pausen machen. Und die meisten Unis haben eben als absolutes Muss Präsenzzeiten angegeben und die waren teilweise irgendwie dann, was weiß ich, 8 Stunden in einem Hörsaal auf einem hölzernen Klappstuhl sitzen, so ungefähr, was ich einfach nicht durchhalten würde. Und es gab da, also ich habe da hin und her diskutiert, bis die, glaube ich, alle so genervt von mir waren, dass die mich ohnehin nicht mehr angenommen hätten. Aber die haben alle gesagt, es gibt keine Möglichkeit, das irgendwie online nachzuholen, zu filmen, irgendwie zuzuschalten via Videokonferenz, all diese Dinge, die eigentlich in der Pandemie ja fast irgendwie Standard waren.
Ich wollte gerade sagen, das ist quasi, hättest du in der Hochzeit der Corona-Pandemie angefangen, du hast ein bisschen zu früh angefangen zu studieren.
Genau, ja, ich bin tatsächlich genau fertig geworden, wo die Pandemie angefangen hat. Deswegen habe ich dann meinen Studienabschluss nicht auf einer Bühne gehabt, sondern gar nicht. Das Timing war scheiße,
ja. Ja. Und wie sah dann dein Studium aus in Schottland?
Das war komplett online und man konnte sich die Zeit frei selber einteilen. Also die waren sehr flexibel, wie lange man für ein Modul studieren konnte oder durfte.
Und warst du dafür in Schottland oder warst du in Deutschland?
Nee, ich war in Deutschland.
Ich dachte, genau. Also, das war eine Fernuni.
Ja, das war eine Fernuni. Die
also richtig
schon
fern.
Ja, ich meine, die haben einem die Option gegeben, dass man auch in Präsenz teilnehmen kann. Und es gab irgendwie jedes Jahr.
Schottische Highlands.
Ich meine, das wäre schon ganz schön gewesen, ja. Aber halt einfach logistisch ein bisschen schwierig.
Und das wäre eine Art Privatuni gewesen?
Nee, das ist eine ganz reguläre staatliche Uni. Krass. Und interessanterweise, das war wirklich der einzige Studiengang in englischer Sprache, den ich machen konnte, den ich auch bezahlen konnte. Also da gibt es schon noch ganz, ganz viele, auch in den USA zum Beispiel, aber die sind halt einfach so unfassbar teuer, dass die, das ist halt das Nächste, wenn man chronisch krank ist, schwimmt man auch nicht unbedingt im Geld. Also da ist Finanzielles halt auch eine große Barriere. Genau, und die Uni in Schottland hat dann ein Jahr, nachdem ich fertig war, diesen Studiengang abgeschafft, weil er sich finanziell für die nicht gelohnt hat.
Ach krass.
Und dann gab es halt einfach gar keinen mehr.
Die Frau Sturm war uns so teuer, jetzt haben wir kein Geld mehr, das ist... Das funktioniert einfach nicht. Da ich quasi meine Sehbehinderung ja im Laufe des Lebens erworben habe, war das jetzt quasi kein relevantes Thema für mich während des Studiums. Raul, für dich, sag ich mal nochmal, im Rollstuhl sitzen, in einem großen, schweren Elektrorollstuhl. Waren die Universitäten zu der Zeit, als du studiert hast, schon auf dem Standard, dass es überhaupt gar kein Problem war, an allem teilzunehmen?
Ja, ich hatte irgendwie ein unfassbares Glück, weil die Uni, an der ich war, das war die Universität der Künste in Berlin. Wir hatten ein altes Schulgebäude und da war ein Aufzug drin. Und so war ich dann zwar der Einzige und vielleicht auch der Erste mit sichtbarer Behinderung, aber es war barrierefrei. Das Einzige, was nicht barrierefrei war, war der U-Bahnhof in der Nähe, sodass ich dann immer einen riesigen Umweg fahren musste mit dem Bus, um überhaupt zur Uni zu kommen, nach Berlin-Charlottenburg. Und ich habe letzte Woche geguckt, der Bahnhof hat immer noch keinen Aufzug.
Ach was.
Und das ist ja auch schon...
Wie lange ist das jetzt her?
2-3 Monate her, würde ich sagen. Ich habe mein Abitur 2001 gemacht. Ich weiß das ganz genau, weil 3 Wochen danach war 9/11.
Ah. Mhm. Ja. Ja, aber es kommt ja dann beim Studieren, ja, wie gesagt, nicht nur auf den Ort selbst an, sondern auch, ja, wie kommt man am besten dorthin? Und da gehört natürlich der ÖPNV oder die ganze Infrastruktur drumherum eben auch mit dazu.
Ja, voll. Wie war das bei dir?
Also bei mir, wie gesagt, ist es ja quasi meine Behinderung erst nach dem Studium gekommen. Aber auch bei mir an der Universität in Paderborn in Ostwestfalen gab es wenig Studierende mit sichtbaren Behinderungen. Es war aber zumindest, so wie ich es wahrnehmen konnte, war es schon zumindest rollstuhlgerecht barrierefrei in dem Sinne. Paderborn hat keine U-Bahn, deshalb hatten wir, diese Problematik, die gibt es da überhaupt gar nicht. Wir haben noch eine Sprachnachricht erhalten über Signal, wo wir jetzt gerne mal reinhören. Die ist nämlich von Nadja.
Ich fände es total spannend, das Thema Neurodiversität, wenn ihr das mal bequatscht, vielleicht auch jemanden dazu einladet. Also ich selber bin ja auch neurodivergent und beschäftige mich stark mit dem Thema. Und Fragen, die ja immer mal wieder so auftreten, sind, was ist das eigentlich? Ist es eine Krankheit, eine Behinderung, eine Störung? Oder ist es einfach nur eine andere Art, die Welt wahrzunehmen? Und ich glaube, da kann es nicht genug Aufklärungsarbeit geben. Und das fände ich ein spannendes Thema.
Ja, Aufklärungsarbeit ist auf jeden Fall in jederlei Hinsicht wichtig. Neurodiversität, erstmal ist das eine Art Oberbegriff für sogenannte Entwicklungsstörungen. Also Autismus gehört dazu. ADHS gehört dazu, Dyslexie, also vormals Leserechtschreibschwäche gehört dazu. Also ist ein breites Feld und ich finde, dass auf jeden Fall ein Thema ist, worüber wir mal reden sollten. Aber ich finde auch diesen Aspekt spannend, wozu zählt man sich selbst als Person? Also sagt man selbst über sich, ich habe eine Erkrankung, oder sagt man über sich offensiv, ich habe eine Behinderung, oder sagt man, nö, ich bin einfach anders? Oder es ist ja, jeder Mensch ist ja anders und also dass es gar nicht so stark einkategorisiert ist jetzt als Defizit oder was auch immer wir manchmal Behinderung oder Erkrankung eben auch gesehen wird. Wie war es bei euch? Wann habt ihr euch als Mensch mit Behinderung identifiziert? Oder identifiziert ihr euch überhaupt so?
Also erstmal glaube ich, ist der Begriff Entwicklungsstörung an sich schon problematisch, weil der eigentlich schon quasi die Wertung mit reinlegt, als ob das eine Störung in der Entwicklung in irgendeiner Form wäre. Ich weiß nicht, wann ich mich konkret irgendwie als Person mit Behinderung bezeichnet habe. Ich glaube, hat sich einfach irgendwann im Laufe ergeben, wo meine chronische Krankheit halt dazu beigetragen hat, dass ich nicht mehr so funktioniert habe wie die Menschen um mich rum. So. Also gerade, ich glaube dann auch der Punkt Arbeit und nicht mehr Vollzeit arbeiten gehen können, war so einer. Und dann auch einfach irgendwie ständig entscheiden zu müssen, ob ich jetzt die eine Aktivität mache oder die andere, weil ich irgendwie beide nicht energiemäßig hinbekommen habe. Und aber gleichzeitig irgendwie alle anderen meiner gesunden Freunde irgendwie trotzdem alles machen konnten. Also ich glaube, zu dem Zeitpunkt habe ich dann einfach selber festgestellt, ja, da sind bestimmte Einschränkungen und dann die Erfahrungen mit Diskriminierung haben dann halt auch noch irgendwie dazu beigetragen.
Aber du hast gerade gesagt, gesunden Freunde, also wird sich dann selber als krank bezeichnen.
Naja, chronisch krank. Ich meine, klar, per Definition ist das eine chronische Krankheit. Und ja, ich habe eine DIN A4-Seite an Diagnosen und Symptomen. Insofern würde ich mich durchaus als chronisch krank bezeichnen. Aber das ist ja auch ein Spektrum und viele verbinden mit Krankheit, weiß ich nicht, irgendwie akute oder so Sachen wie Krebs oder so. Also Leute haben ein bestimmtes Bild im Kopf und manchmal ist es, glaube ich, einfacher, den Begriff unsichtbare Behinderung zu verwenden.
Die Krankheit, was man eigentlich auch behandeln, heilen.
Ja, ansteckend und so. Und ja. Genau. Und Behinderung ist eher was als permanenter Zustand irgendwie gesehen wird und das passt ganz oft einfach eher auf meine Erfahrung.
Raul, du als Person, der seine Behinderung seit der Geburt hat, gab es trotzdem bei dir einen Punkt, wo du dir das bewusst geworden ist oder war das von Anfang an klar?
Ich glaube, es gab verschiedene Phasen. Also es war mir von Anfang an klar. Dann irgendwann fiel mir auf, dass viele Dinge gar nicht an mir liegen, sondern irgendwie auch an der Umwelt. Das war vielleicht schon an der Schulzeit und dann so im Studium oder kurz vorm Studium fiel mir auf, dass das nicht nur Beobachtungen von mir sind, sondern von ganz vielen Menschen mit Behinderung und dass das eine gewisse Systematik hat. Also, dass da irgendwie wiederkehrende Muster sind, die andere auch erleben, die wir immer wieder erleben, die international passieren. Und dann nach und nach wurde mir klar, dass es auch ein politisches Thema ist. Und das war, glaube ich, einfach so ein Prozess. Aber es hat mich jetzt nichts wirklich überrascht. Also es war für mich eher so ein, wie soll ich mal sagen, so ein Lernen. Also es ist sowieso immer Lernen. Ne? Auch jetzt lerne ich noch ganz viel dazu. Aber es ist jetzt keine große Überraschung gewesen oder große Erkenntnis, dass der Blitzschlag mich traf und plötzlich realisierte ich, dass ich behindert bin, weil ich konnte ja nie laufen, auch als Kind nicht. Und deswegen war immer klar, ich sitze im Rollstuhl, die anderen nicht.
Wie war das denn bei dir, Jonas?
Ja, bei mir war es so, wie ich das im Nachhinein auch gemerkt habe, bei vielen anderen Menschen, die ihre Behinderung im Laufe des Lebens erworben haben, dass es schon ein bisschen gedauert hat. Also bei mir war es auch jetzt nicht so, mit einem Schlag die Behinderung zu haben, sondern es war auch ein Prozess, aber gleichzeitig so, dass sich damit zu identifizieren schon etwas gedauert hat. Und das ist auch das, was ich quasi im Gespräch mit anderen erlebt habe, dass es quasi auch sich als Person mit Behinderung zu identifizieren, dass das wirklich auch ein bisschen auch über Jahre dauern kann. Also das ist kein Selbstverständnis in dem Sinne. War ja bei dir, glaube ich, auch so. Also so ein bisschen, ne?
Ja, total. Ich meine, das ist ein langer Prozess und ich glaube, am Anfang hatte ich auch ganz viel irgendwie internalisierten Ableismus, also so in Bezug auf irgendwie, kann ich diese Bezeichnung für mich überhaupt nutzen? Bin ich da überhaupt behindert genug für? Ja, wie gucken da andere Menschen dann auf mich? Und ich glaube, das ist einfach, das dauert eine Weile, bis man sich da selber irgendwie versteht und ja, sich irgendwie der Community auch zugehörig fühlt, würde ich fast sagen.
Mhm. Auf jeden Fall Neurodiversität, ein wichtiges Thema. Außerdem hat uns noch eine Mail erreicht, eine etwas längere. Karin, du hast sie vorliegen.
Und zwar ist das eine Nachricht von Merit, die schreibt, meine große Schwester hat eine schwere geistige Behinderung und kann nicht sprechen oder anders kommunizieren. Wie steht ihr dazu, wenn Angehörige für Menschen mit Behinderungen oder ihre Erlebnisse mit ihnen sprechen? Ich habe oft das Gefühl, dass die Perspektive von schwerst mehrfach Behinderten gar nicht stattfindet, weil sie eben selbst nicht zur Sprache bringen können. Gleichzeitig habe ich Hemmungen, ihre Perspektive einzubringen, da ich ja nicht selber betroffen bin. Und ja, der total wichtige Grundsatz, nicht über Menschen mit Behinderung zu sprechen, sondern mit ihnen immer mehr Raum findet. Bitte versteht mich nicht falsch, das ist natürlich vollkommen richtig, aber führt dazu, dass eben die Bedürfnisse von zum Beispiel meiner Schwester selten bis nie mit einbezogen werden. Ich mache mir viele Gedanken, zum Beispiel zu den Special Olympics, das Teilhabegesetz, sogenannte Sonderschulen oder Wohneinrichtungen am Stadtrand, die teilweise von dem abweichen, was ich von AktivistInnen, auch euch aber nicht nur höre. Ich widerspreche dem nie, aber denke, dass es nicht das ganze Bild betrachtet. Ich würde mich freuen, eure wie immer sehr ehrliche Meinung dazu zu hören.
Ja, ein, finde ich, sehr wichtiges Thema, was, glaube ich, uns oder beziehungsweise die Mail las, auch nochmal natürlich mir gezeigt hat, wie privilegiert wir trotz alledem sind. Also quasi bei allen Barrieren und Diskriminierungserfahrungen, die wir haben als Menschen mit Behinderung. Trotz alledem sind wir hier JournalistInnen mit Behinderung, die das Privileg haben, einen monatlichen Podcast beim Bayerischen Rundfunk in der ARD-Audiothek zu veröffentlichen und über die für uns in dem Moment relevanten und wichtigen Themen zu sprechen oder generell erstmal zu Wort zu kommen und eben auch gehört zu werden. Das ist schon in dem Sinne etwas Besonderes, was nicht für alle Menschen mit Behinderung gilt.
Ja, auch die Tatsache, überhaupt so eine große Plattform zu haben. Wir haben da auch schon mal lang drüber diskutiert im Prozess, während wir unser Buch geschrieben haben, über wer darf denn eigentlich über wen anders sprechen.
Also, du meinst, stoppt Ableismus.
Ja, genau, Schleichwerbung. Nee, und das ist wirklich schwierig, weil wenn Nichtbehinderte, die sag mal, keine Allies sind und dann irgendwie so Sachen sagen wie, also ich möchte ja behinderte Menschen nicht als behindert bezeichnen, sondern lieber als irgendwie Menschen mit speziellen Bedürfnissen oder sonst was, dann stülpen die uns ja quasi Selbstbezeichnungen über, ohne dass das was ist, was die behinderte Person selber so möchte. Aber ich glaube, da gibt es offensichtlich einen Unterschied, wenn das Familie ist oder eben Allies, die für jemanden sprechen, in deren Interesse sprechen und die Person nicht selber sprechen kann. Also ja, da ist das, denke ich, schon in Ordnung.
Ich glaube auch, da müsste man ein bisschen mehr auch differenzieren. Ne? Ja, ich finde es problematisch, wenn InstitutsleiterInnen von irgendeiner Wohlfahrtsorganisation über behinderte Menschen sprechen und dabei übersehen, dass vielleicht jemand mit Behinderung, vielleicht mit einer anderen Behinderung, ja, sagen wir mal, die Stimme erheben sollte im Interesse der Menschen, die sich vielleicht nicht selber äußern können. In einem familiären Kontext ist das natürlich nicht so einfach. Und da sind natürlich Angehörige und ja, Eltern sicherlich auch wichtige GesprächspartnerInnen. Das ist, glaube ich, wirklich auch eine Frage, wie man es sagt und was man sagt. Wie man es der Teufel, steckt der Teufel im Detail. Es gibt ein ganz tolles Buch von Mareike Kaiser, Alles inklusive, wo ich finde, dass sie das ganz gut gemacht hat als Mutter einer Tochter mit Behinderung.
Mhm. Aber ist es, also, ja, ich finde es einfach ein Thema, was wahnsinnig individuell trotzdem ja zu bewerten ist. Also klar, dass man erstmal mit dem besten Wissen und Gewissen davon ausgeht, dass Familie und oder gerade auch die engere Familie dann, dass es Verbündete sind, dass es Allies sind. Wir haben in der Episode 33 über Allyship auch nochmal gesprochen, dass man wirklich ja davon ausgeht, dass sie ja das Gute für einen möchten. aber es läuft ja auch nicht bei allen irgendwie gut. Also irgendwie, ich finde so dieses Pauschalisieren, ob das quasi in Ordnung ist, finde ich genauso schwierig. Generell ist es natürlich so, dass wir, glaube ich, ja langfristig so dahin wollen, dass Menschen mit Behinderung auf so wenig Barrieren oder auch kaum Barrieren und auf kaum Diskriminierung stoßen, sodass es weniger diese Vorbehalte gibt, dass Menschen mit Behinderung ausschließlich über das Thema Behinderung und Inklusion sprechen müssen und alle anderen dürfen das nicht, sondern dass wir quasi das als offenes Thema irgendwie auch gestalten. Raul, hattest du, und auch nochmal dich als Beispiel zu nehmen, weil du einfach quasi ja mit deiner Behinderung wirklich, jetzt wollte ich sagen, groß geworden bist, hattest du das Gefühl, dass früher zu häufig über dich gesprochen wurde? Also gerade so im Kindes-Jugendalter, dass gerade wenn irgendwie dann auch ja ältere, auch Familienangehörige im Umfeld da sind?
Also ich glaube, in der Situation habe ich das nicht so gesehen. Ich hatte schon Eltern und auch ja, Erzieherinnen, Lehrerinnen, die auch schon das sehr gut gemacht haben oder aber auch schon Erfahrung hatten im Umgang mit behinderten SchülerInnen. Manchmal gibt es, glaube ich, in dem Status, ich als Kind von meinen Eltern, dann doch noch so Muster, in die wir zurückfallen, wo dann meine Eltern meinen, das und das könnte ich jetzt machen, zum Beispiel auf meinen Elektrorollstuhl verzichten, weil das ist ja nur ganz kurz. Oder in den Urlaub fahren, barrierefrei, muss das wirklich sein? Das hat doch früher auch mit dem Aktivrollstuhl geklappt. Und das habe ich, wie soll ich sagen, erst später, als ich erwachsen wurde, mir dann erkämpft, dass ich dann gesagt habe, nee, mir ist es schon wichtig, dass ich mit meinem Elektrorollstuhl im Urlaub bin und nicht nur mal kurz ja in meiner Mobilität mich einschränken lassen möchte. Versteht ihr, was ich meine?
Mhm. Ja, und gleichzeitig, ich finde trotzdem diese Selbstbestimmung hervorzuheben und die auch irgendwie einzufordern, gehört halt eben auch mit dazu. Also ich finde dieses, wenn Familienangehörige Allies sind und sich quasi für andere Familienangehörige mit Behinderung einsetzen, dann ist das schön und gut und auch wichtig und eben auch dort ja FürsprecherInnen zu haben. Aber es ist natürlich schlussendlich auch wichtig, dass wir drei als Menschen mit Behinderung diesen Podcast zum Thema Behinderung und Inklusion machen und jetzt nicht andere ohne Behinderung dieses Thema ausschließlich beackern.
Das war ein Ausschnitt aus dem Podcast Die neue Norm. Jonas Karper, Raul Krauthausen und Carina Sturm sprechen über Behinderung und Gesellschaft. Sie finden alle Folgen der Podcast-Reihe in der ARD-Audiothek. Für Menschen mit Höreinschränkungen haben wir dort auch ein Transkript des Gesprächs online gestellt.